Ja, ein Themengottesdienst zum Thema Himmel und Hölle. Könnte man auch zwei draus machen, aber es gehört natürlich zusammen. Warum dieses Thema? Weil Christen zu allen Zeiten behauptet haben, und ich möchte das auch behaupten, dass es ein Thema ist, bei dem es tatsächlich um Leben und Tod geht. Nicht nur in irgendeinem übertragenen Sinn, sondern ganz buchstäblich. Es ist kein Randthema für irgendwelche theologischen Dispute, sondern es geht um etwas. Und noch ein Grund, weil dieses Thema, und da geht es dann mehr um das Thema Hölle als um das Thema Himmel, immer wieder für Kontroversen sorgt. Auch gerade in frommen Kreisen, da gibt es mal wieder Bücher, die auf den Markt kommen, die althergebrachte Überzeugungen in Frage stellen und ja, neu diskutiert werden. Und weil manche Aussagen, die wir zu diesen Themen auch in der Bibel finden, ein bisschen das Bild sprengen können, was wir vielleicht von Gott haben. Wie kann diese Dinge zusammenpassen? Und das ist ein spannendes Thema und ein großes Thema, und deshalb will ich ohne weitere Vorrede einfach reinsteigen. Die Frage, mit der wir den Flyer aufgemacht haben, sozusagen diesen kleinen Text, ist: Was kommt nach dem Tod? Die große Frage, die Menschen zu allen Zeiten beschäftigt hat. Und wir müssen uns klar machen, was das für eine Frage ist. Es ist eine Frage, die wir nicht beantworten können. Wenn wir allein bleiben mit unseren Überlegungen, mit vielleicht wissenschaftlichen Daten, dann können wir da nur Agnostiker sein. Wir sagen, ja, wir wissen es einfach nicht. Wir können Spekulationen äußern, wir können Meinungen äußern, wir können uns Dinge vorstellen und sagen, ja, das müsste doch eigentlich so sein. Aber das trägt nicht wirklich zur Beantwortung der Frage bei. Also wenn wir uns jetzt, wir können uns darüber unterhalten, wie wir es uns auf das Leben auf Alpha Centauri vorstellen. Erst recht, wenn wir keine Ahnung von Astronomie haben, kann man da viel drüber reden. Aber wir werden der Wahrheit nicht näher kommen. Schon die alten Römer haben gesagt, nullus ab inferis reditus. Es ist keiner aus der Unterwelt zurückgekommen. Und von daher haben wir dann keine Daten, diese Frage zu beantworten. Oder doch? Es gibt dann Berichte, die auch immer wieder veröffentlicht werden, auch auf dem christlichen Buchmarkt. Menschen sagen, ja, ich war tot und das habe ich erlebt und das habe ich gesehen. Und manches davon ist ermutigend, manches davon ist vielleicht auch fragwürdig. Es kann glaubensstärkend sein im Einzelnen, aber ich glaube, am Ende hilft uns das bei dieser Frage auch nicht weiter. Denn Nahtoderfahrungen sind tatsächlich eben nah am Tod, sind Teil des Sterbeprozesses, aber der Sterbeprozess ist dann per Definition noch nicht abgeschlossen. Die Definition von Tod ist, dass es unumkehrbar ist, nach natürlicher Weisheit auf jeden Fall. Und das ist ja bei diesen Erfahrungen gerade nicht der Fall. Das sind Leute, die dann reanimiert wurden oder dergleichen. Also wirklich weiter kommen wir an der Stelle auch nicht. Wir können die Frage nach dem Danach nicht kompetent beantworten, wenn uns nicht jemand von der anderen Seite glaubhaft Auskunft gibt. Und die meisten von euch wissen schon, wo die Reise hingeht, denn das ist natürlich genau der Anspruch, den das Christentum hat. Oder genauer gesagt, der Anspruch, den Jesus Christus hat. Und einer meiner Lieblingsverse, das tut eigentlich nichts zur Sache, ist Offenbarung 1, Vers 18, wo Jesus sagt, ich war tot, aber sieh doch, ich lebe. Für immer und ewig. Und ich habe die Schlüssel, um das Tor des Todes und des Totenreichs aufzuschließen. Ich war tot und ich bin lebendig. Das kann sonst niemand sagen in der Weise. Jesus Christus ist der, der von den Toten auferstanden ist, sagen Christen. Und deshalb beansprucht er in dieser Frage Autorität. Und zwar eine, ich will es mal nennen, theoretische Autorität. Also im Sinne von, er kennt sich aus. Er war auf der anderen Seite, er kann einen glaubhaften Bericht geben, worum es da geht. Und er hat auch eine praktische Autorität, wenn es hier heißt, er hat die Schlüssel. Dann heißt das nicht, er ist nicht gerade noch dem Tod von der Schippe gesprungen oder hat ihm ein Schnippchen geschlagen oder was sonst unsere Sprache an Redensarten hergibt, sondern er hat ihn überwunden. Er hat ihn besiegt. Der Tod ist noch in der Welt. Aber er hat nicht mehr das letzte Wort, wie es vorher war. Und in Paulus sagt, 2. Timotheus 1, Vers 10, Jesus Christus hat den Tod besiegt und er hat durch die gute Nachricht unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Er hat den Tod besiegt. Und ich treffe an dieser Stelle für unser Thema eine Vorentscheidung. Ich kann mich mit diesem Thema nur sinnvoll beschäftigen auf Grundlage von dem, was Jesus Christus dazu sagt und was die Bibel als Ganzes sagt. Und ich bin überzeugt, dass seine Autorität und die Autorität der Bibel in dieser Frage beglaubigt ist, dadurch, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Ich bin auch überzeugt, dass die Auferstehung eines der am besten bezeugten Ereignisse der Menschheitsgeschichte ist. Die Bibel sagt uns alles, glaube ich, was wir wissen müssen zu diesem Thema, aber sie befriedigt nicht alle unsere Neugier. Das ist auch wichtig, das im Blick zu haben. Es gibt dann immer noch Fragen, ah ja, wie ist denn das? Und was, wie wird es meinem Hund im Himmel gehen und so weiter. Sagen wir, okay, die Bibel sagt bedauerlicherweise nichts dazu. Und ich fordere nicht von dir, dass du diese Vorentscheidung jetzt auch triffst. Gerade wenn du jetzt hier zu Gast bist und ich wollte mal hören, was die hier sagen. Vielleicht sagst du ja, die Bibel ist möglicherweise ein interessantes Buch, aber mehr erstmal nicht für mich. Das ist in Ordnung an dieser Stelle. Aber ich bitte dich dann einfach, meinen Gedanken in dieser Spur zu folgen und dann können wir weitergehen. Also das ist meine Vorentscheidung an dieser Stelle. Also was kommt? Und das, was kommt, wenn wir sterben, ist eingebettet in eine größere Geschichte. Und das ist die Geschichte, die Gott schreibt mit den Menschen. Und es ist eine Geschichte von Liebe und Trennung, eine Geschichte von Sehnsucht und Wiedervereinigung, wie jede gute Love Story. Gott hat die Menschen geschaffen zur innigen Gemeinschaft mit ihm. Und in seinem ursprünglichen Plan war kein Raum für den Tod. Im Paradies hatte der Tod keine Macht. Doch das Misstrauen der Menschen, ihre Neigung, autonom sein zu wollen, selber bestimmen, selber ihr eigener Herr zu sein, hat diese Gemeinschaft zerstört. Es kommt zum Bruch, Trennung und es kommt zur Herrschaft des Todes. Wir sind seitdem Tod geweiht. Und ein feste Datum im Leben eines jeden Menschen ist, dass er irgendwann sterben wird. Gott schaut das zunächst mit an, aber bleibt dann da nicht stehen. Sondern er tut, was in seiner Macht steht, um die Gemeinschaft wiederherzustellen. Und das ist die große Geschichte eigentlich, die die Bibel erzählt. Und einer der bekanntesten Verse der ganzen Bibel steht in Johannes 3. Der bringt es auf den Punkt. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Diese Menschheit, die sich von ihm abgewandt hatte, könnte man auch sagen. Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt, sondern damit er das ewige Leben erhält. Er hat alles gegeben, er hat seinen Sohn gegeben und im Sohn kommt Gott selbst auf die Welt und gibt sich selbst, damit wir Leben haben können und keinen Tod. Und am Ende vom Markus-Evangelium, Markus 16, Vers 16, schickt Jesus seine Jünger in die Welt mit dieser Botschaft und sagt, wer glaubt und sich taufen lässt, den wird Gott retten. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Und hier sehen wir schon, dass es zwei Ausgänge gibt bei uns, zwei Antworten sozusagen auf diese Frage, was kommt. Aber zunächst eben mal die Frage, was tut Gott, um die Gemeinschaft wiederherzustellen, damit wir wieder in Gemeinschaft mit ihm leben können? Er tut alles. Er lässt es sich alles kosten. Er geht den Weg bis zum Kreuz, bis zum Tod. Was tun wir, um uns das zu verdienen? Klare Antwort, nichts. Wir können nichts bringen, wir haben nichts, womit wir Gott bezahlen könnten, beeindrucken könnten. Wir müssen und können nur empfangen, ihm vertrauen, das ist das, was die Bibel mit Glauben bezeichnet, durch die Tür durchgehen, die Gott geöffnet hat, in die Gemeinschaft mit ihm. Und da kann dann keiner sagen, ich habe ja auch meinen Teil getan, ich bin durch diese Tür durchgegangen. Das ist ja, okay, das gehört dazu. Aber es ist sein Tun in deinem Leben, dass er dir diese Gemeinschaft ermöglicht. So, und dann die Frage, was passiert denn nun, wenn wir sterben? Also ihr seid nicht überrascht, wenn ich sage, es ist nicht alles aus nach dem Tod. Ihr seid auch nicht überrascht, wenn ich sage, wir leben auch nicht einfach als Geister weiter und spuken irgendwo durch die Gewölbe. Die Bibel sagt, wir warten auf einen bestimmten Tag am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommen wird. Wenn alle Toten wieder auferstehen werden. Zu einem neuen Leben. Wir haben oft so ein sehr individualistisches Denken da, wenn ich sterbe, fliege ich wie ein Vögelchen in den Himmel. Ich liebe diese alten Gospels. Stefan, wo bist du? Ja, I fly away. Aber es ist nicht ganz das, was die Bibel beschreibt, sondern sagt, wir werden eigentlich warten auf diesen Tag der Auferstehung. Und das ist der Tag, wenn Jesus wiederkommt, sichtbar für alle als König und als Richter. Wir reden nachher noch mehr über das Gericht. Was ist in der Zwischenzeit? Die Bibel sagt nicht so viel darüber, aber es sieht so aus, wir sind bei Bewusstsein. Paulus sagt, ich wünsche mir eigentlich, dass ich sterbe und dann beim Herrn bin. Also nicht, dass ich sterbe und dann 2000 Jahre warten muss und dann beim Herrn bin, sondern er ist schon irgendwo in der Gegenwart Gottes. Oder Jesus sagt zu dem Mörder am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein, direkt nachdem du stirbst, nicht irgendwann später. Aber es ist noch nicht das letzte Ziel sozusagen. Es ist eine Art Zwischenstadium, in dem wir warten auf den Tag der Auferstehung. Aber das ist dann das, auf was wir zugehen. So, aber das, da sagt die Bibel nicht so ganz viel drüber. Man könnte da jetzt noch einsteigen, aber das lasse ich mal. Aber umso klarer ist die Bibel dann bei der Beantwortung der Frage, was dann kommt. Und das sagt Jesus selbst. Für mich ist die Autorität die gleiche, ob das von Paulus jetzt hier niedergeschrieben wurde, ob das im Evangelium ist, ob Jesus das sagt. Aber es ist gut, die Dinge aus dem Mund Jesu zu hören. Johannes 5, Vers 28, wundert euch nicht darüber. Es kommt die Stunde, in der alle Toten in ihren Gräbern seinen Ruf hören und herauskommen werden. Diejenigen, die Gutes getan haben, werden auferstehen, um das Leben zu empfangen. Diejenigen aber, die Böses getan haben, werden auferstehen, um verurteilt zu werden. Und in Hebräer 9, 27 heißt es, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Nicht immer wieder, keine Reinkarnation, immer wieder kommt, sondern einmal sterben und dann kommt das Gericht. Und ausführlich wird das beschrieben am Ende der Johannes-Offenbarung, Kapitel 20, ab Vers 11. Dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flohen bei seinem Anblick. Für sie gab es keinen Platz mehr. So mächtig ist die Gegenwart Gottes hier. Und ich sah die Toten, die einfachen Leute wie die Mächtigen. Sie standen vor dem Thron. Schriftrollen wurden geöffnet. Dann wurde noch eine andere Schriftrolle geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Über die Toten wurde das Urteil gesprochen. Es entsprach ihren Taten, wie sie in den Schriftrollen aufgeschrieben waren. Das Meer gab seine Toten heraus und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Über alle wurde das Urteil gesprochen, entsprechend ihren Taten. Der Tod und das Totenreich wurden in den See aus Feuer geworfen. Hier wird der Tod selbst jetzt besiegt und überwunden. Das ist der zweite Tod, der See aus Feuer. Wer nicht im Buch des Lebens stand, der wurde in den See aus Feuer geworfen. Der letzte Tag der Geschichte, Jesus kommt und er kommt als Richter, er sitzt auf diesem großen weißen Thron und alle Menschen erscheinen. Alle Menschen stehen auf, ich muss da jetzt nicht zu sehr in die bildliche Fantasie gehen, es kommt einen neuen Körper. Und die Frage ist dann natürlich, wenn es ein Gericht gibt, nach welchen Kriterien wird denn da geurteilt? Kann ich das vorher wissen oder ist das willkürlich? In anderen Religionen hast du keinerlei Garantien oder Gewissheit. Im Islam kannst du alle Gesetze gehalten haben. Allah sagt, ach nee, doch nicht. Dann hast du dich nicht zu beschweren. Hier ist Jesus der Richter. Und es heißt, sie alle werden beurteilt, verurteilt, entsprechend ihren Taten. Und dass dieses Gericht nach den Taten führt immer zur Verurteilung. Da sollen wir uns nichts vormachen. Alle meine Anstrengungen, alle meine Versäumnisse verdammen mich letztlich vor Gott. Da kann ich mich noch so angestrengt haben, kann ich noch so ein edler Mensch sein, besser als mein Nachbar auf jeden Fall. Niemand ist gut genug, um vor Gott zu stehen. Und der Römerbrief spricht von diesem Tag als dem Tag des Zorns. Nicht zufällig. Und es gibt einen Weg, der hier beschrieben wird, um nicht in den Feuersee geworfen zu werden, wie das hier genannt wird. Und das sind diejenigen, die in dem Buch des Lebens geschrieben sind. Das sind diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, die auf Jesus Christus vertraut haben. Jesus sagt das zu seinen Jüngern, als sie begeistert wiederkommen und sagen, sogar die bösen Geister sind uns untertan. Jesus, guck, was wir für tolle Wunder tun. Sagt, ja, aber darüber freut euch nicht. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, in dem Buch des Lebens. Das ist die entscheidende Frage. Das ist die entscheidende Frage. Bist du da dabei? Was uns verdammt, das sind unsere Taten, Gedanken, Worte, Unterlassungen. Und die stellen uns in jedem Fall unter Gottes Urteil. Wir haben die Tendenz, uns zu vergleichen. Das liegt in der Natur des Menschen. Das sehen wir bei unseren Kindern schon. Ihm noch nicht so, aber bei den Großen. Und der hat aber mehr und der kann aber das und der hat aber ein Fahrrad oder einen Roller oder zwei. Und wir vergleichen uns dann normalerweise, wenn es um solche Fragen geht, vergleichen wir uns mit Leuten, bei denen wir finden, die sind ein bisschen schlechter als wir. Ja? Also wenn es darum geht, was wir haben, dann vergleichen wir uns immer mit Leuten, die mehr haben als wir. Du wirst nie einen Menschen finden, der sagt, ja, ich bin reich. Aber es gibt immer noch irgendwo jemand, der noch mehr hat als du. Ja, also wohlhabend, da geht's nicht schlecht, ich kann nicht klagen, aber reich, ne, der da, ne, der. Ich habe nur zwei Autos, der hat drei. Aber wenn es um so moralische Dinge geht, dann stellen wir immer fest, da gibt's noch jemand, der noch schlechter ist als ich. Der rennt vielleicht jeden Tag in die Kirche, aber ist auch nicht besser als ich auf jeden Fall. Nur, das nützt uns nichts. Weil wir nicht per Durchschnittsermittlung gerichtet werden am Ende, sondern nach den Maßstäben Gottes. Und die sind unbestechlich. Und auch eine Mutter Teresa wird nur aus Gnade angenommen und nicht wegen ihrer wunderbaren Werke. Es geht darum, wer im Buch des Lebens steht, wer Jesus angenommen hat, wer dieses Opfer, von dem ich eben sprach, dass Jesus für dich gestorben ist, angenommen hat für sich. Das ist der Weg zur Rettung. Und dann gibt es also zwei Ausgänge an dieser Stelle. Und das ist die Frage, wie sieht das da aus? Nochmal, ich kann nur über die Dinge sprechen, über die die Bibel spricht. Ich kann euch erzählen, was ich mir so vorstelle, aber das nützt euch relativ wenig. Wie wird es im Himmel sein? Es werden da keine vielen farbenfrohen Details gemalt, aber es sind einige Dinge klar. Eins habe ich eben schon angedeutet, wir werden keine körperlosen Wesen sein. Das ist eine Idee, die buchstäblich rumgeistert unter Christen, die irgendwo aus der alten griechischen Philosophie vom alten Plato kommt, dass wir dann das Gefängnis der Seele, nämlich diesen Körper, los sind und endlich freie Geister sind oder so. Das ist nur leider überhaupt nicht biblisch. Sondern Mensch gibt's nur mit Körper. Nach der Sicht der Bibel. Und wir sitzen also auch nicht irgendwie als Gespenst auf der Harfe, auf der Wolke und spielen Harfe oder so, sondern wir bekommen neue Leiber, neue Körper, so wie Jesus einen neuen Körper bekam am Ostermorgen. Das heißt dann, er ist der Erstling unter denen, die entschlafen sind, und wir folgen ihm dann sozusagen. Die Bibel sagt an einer Stelle, er ist der Erstling, griechisch Prototypos, der Prototyp, und wir gehen dann in Serie sozusagen. Wir haben einen Körper. Aber der Körper ist irgendwie anders als der Körper, den wir jetzt haben. Ja, er sagt, fasst mich an, und er hat sogar noch die Wundmale, und er sagt, habt ihr was zu essen? Und dann ist er plötzlich weg, obwohl die Tür noch abgeschlossen war. Also es ist irgendwo nicht so ganz nachvollziehbar. Und vielleicht ist es so, wie ein Embryo sich nicht vorstellen kann, wie das sein wird, diese körperliche Existenz, wenn er irgendwann auf zwei eigenen Beinen steht. Oder Paulus sagt in 1. Korinther 15, das ist so, wie die Pflanze einen anderen Leib hat als der Same. Ja, es wird wieder ein Körper sein, aber und es wird irgendeine Kontinuität geben. Du wirst immer noch du sein, aber es wird ganz anders sein und viel herrlicher. Und die All die Schwächen des Körpers werden nicht mehr da sein. Wir werden also weiter da sein als Individuen, wir werden weiter lieben, wir werden auch etwas tun, wir werden auch arbeiten in irgendeiner Weise, aber ohne die Mühe der Arbeit. Es heißt, Jesus sagt auf Frage mal, sie werden nicht heiraten. Es wird keine Ehe, keine gelebte Sexualität geben offensichtlich. Sie werden sein wie die Engel, aber weil es im Himmel ist, werden wir auch nichts vermissen trotzdem. Also wir werden aber körperlich da sein, als Individuen, vor Gott sein. Wir werden Lohn empfangen, sagt die Bibel an vielen Stellen. Evangelische Christen zucken dann immer zusammen, wenn es um Lohn geht. Ach, das ist doch alles Gnade. Ja, aber so vieles bleibt offen in dieser Welt. Und das gleicht Gott aus. Und vielleicht sagt uns satten Christen im Westen das nicht so viel, wie wenn du mit Christen sprichst, die sich bekehren und wissen, dass sie jetzt mit einem Bein im Gefängnis oder auf dem Schafott stehen. Sie wissen, ja, sie werden da ein gutes Leben empfangen. Sie werden da Lohn empfangen für ihre Treue. Es ist nicht verloren, was wir einsetzen im Reich Gottes. Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Und das Entscheidende dabei, wenn wir im Himmel, in der himmlischen Herrlichkeit sind, wir werden in der Gegenwart von Jesus Christus sein. Das ist das Entscheidende. Die Gemeinschaft, die zerstört worden war, ist komplett wiederhergestellt. Wir dürfen jetzt ja schon Gemeinschaft mit Gott leben, aber dann ist sie völlig ungetrübt. Und das beschreibt Johannes auch in der Offenbarung in Kapitel 21. Da wird beschrieben, dass eine neue Stadt herabkommt vom Himmel auf die Erde. Von daher gehen viele davon aus, wir werden auf einer erneuerten Erde leben, die aber auf himmlische Weise erneuert ist. Himmel und Erde kommen zusammen. Und in dieser Stadt sah ich keinen Tempel, heißt es da, denn ihr Tempel ist Gott, der Herr, der Herrscher über die ganze Welt, er selbst und das Lamm. Das Lamm ist niemand anders als Christus. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die für sie scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihr und ihr Leuchter ist das Lamm. Die Nationen werden in ihrem Licht leben und die Könige der Erde bringen ihre ganze Pracht und Herrlichkeit in sie hinein. Und so weiter. Gott selbst ist da mit seiner Herrlichkeit, wird so leuchten, dass keine Sonne, kein Mond mehr nötig ist. Und du denkst, in unserem irdischen Denken, dann wieder schade, keine Sonnenaufgänge mehr und so. Aber es wird so unglaublich viel besser sein, so unglaublich viel schöner, weil wir in der Gegenwart von Jesus sein werden. Ungetrübt, ungebrochen. Dieses, ja, wo ist er denn? Ich bete und ich spüre gar nicht. Das wird alles vorbei sein. Eine ungetrübte Gemeinschaft. Und das ist so wichtig, wenn wir über Himmel und Hölle sprechen, dass wir verstehen, es geht wirklich um Jesus. Er ist nicht nur der Türöffner, sondern er ist das Ziel. Versteht ihr? Er ist nicht dazu da, dass du reinkommst und dann kannst du Spaß haben und ab und zu kommst du mal bei ihm vorbei und sagst Dankeschön, das war nett. Sondern du wirst vor ihm sein und ihn anbeten. Nochmal, wenn du in den Koran schaust, was da vom Paradies geschrieben steht. Das ist sehr irdisch. Das ist sehr irdisch. Oder bei den alten heidnischen Religionen. Da gibt's tolle, was weiß ich, Jagdgründe oder so, ewige Jagdgründe und so weiter. Irgendwelche sinnlichen Genüsse. Und Gott spielt da eigentlich gar keine Rolle. Das finde ich das Faszinierende. Und hier geht es darum, dass du in seiner Gegenwart bist. Und das heißt nun auch, wenn jemand Jesus nicht liebt, wenn jemand es nicht genießt, in der Gegenwart von Jesus zu sein, wird er auch den Himmel nicht genießen können. Das ist so ein bisschen schon ein Hinweis, wenn wir dann auf die Frage gehen, ja, kommt am Ende jeder dahin? Leute, die seine Gegenwart nicht kennen und nicht suchen, werden es eigentlich schrecklich finden. Ebenso wie jemand, der Jesus nicht kennt, der Gott nicht kennt und so sagt, wir feiern hier jede Woche 2 Stunden Gottesdienst. Heute ist mein Plan, ein bisschen früher Schluss zu machen. Oh, wie schrecklich. Gut, vielleicht finden manche von euch, die Jesus lieb haben, das trotzdem schrecklich oder so, aber das ist dann vielleicht ein kulturelles Problem. Aber versteht ihr, also Zeit vor Gott zu verbringen, wie langweilig ist das denn, wenn du ihn nicht kennst? Und dann eine Ewigkeit bei ihm zu verbringen und dann kommen diese Karikaturen dabei raus. Ja, kennt ihr das, der Münchner im Himmel oder so, der da sich nach dem Hofbräuhaus sehnt und nach dem Bier und da Hosianna singen muss und Manna futtern muss und so. Und das ganz schrecklich findet. Weil er, sage ich jetzt ganz fromm, das ist unsere Satire-Geschichte, kann man das eigentlich nicht machen, weil er keine Liebe für Jesus hat. Und das überhaupt nicht genießen kann. Also, es ist die Gegenwart, die vervollkommnete Gegenwart Gottes. Und du kannst sagen, du hast hier auf der Erde, erlebst du schon Spuren vom Himmel. Da gibt es Momente von inniger Gemeinschaft mit Gott. Momente von Liebe, von Zuwendung. Momente, wo einfach es unglaublich schön ist. Wo du die Schöpfung siehst und sagst, wow, und dir also das Herz aufgeht. Und das ist so wie ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Und die Brüche, die dann in dieser Zeit immer noch drin sind, der wunderschöne Schmetterling, den du siehst, im nächsten Moment von irgendeinem Vogel gefressen wird oder so, das wird dann aufhören. Okay, wie wird es in der Hölle sein? Auch darüber wollen wir ja reden. Die Bibel beschreibt diesen Ort in verschiedenen Bildern. Hier ist von einem Feuersee die Rede. An anderer Stelle ist von Dunkelheit und Kälte, Zähneklappern die Rede. Man merkt, diese Bilder passen eigentlich nicht ganz zusammen, aber sie beschreiben verschiedene Aspekte dieser Realität. Manchmal heißt es hier zweite Tod oder der ewige Tod oder schon Jesaja. Das Alte Testament spricht insgesamt wenig über diese jenseitigen Dinge, aber bei Jesaja haben wir sehr klare Worte, auch über die Dauer der Hölle, will ich mal sagen. Da heißt es, sie werden hinausgehen, ganz am Ende vom Jesaja-Buch, Jesaja 66, sie werden hinausgehen und schauen die Leichname derer, die von mir, von Gott abtrünnig waren, denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer wird nicht verlöschen und sie werden allem Fleisch ein Greuel sein. Der Himmel ist Leben in Ewigkeit. Diese Ewigkeit ist ein Ausdruck von Dauer, wenn man von Dauer dann noch reden kann, jenseits von Zeit, aber auch ein Ausdruck von Qualität. Und die Hölle ist ein Ort von Tod und von ewigem Tod, sagt die Bibel. Es gibt ein paar Bibelstellen, die man da unterschiedlich deuten kann, aber ich gehe davon aus, dass es nicht eine Auslöschung geben wird. Manche lehren das, sodass die verurteilt werden, einfach dann weg sind. Sondern mir scheint es doch an solchen Stellen wie hier bei Jesaja und anderswo sehr deutlich, dass es eine dauerhafte, ewige Qual, kann es nicht anders sagen, sein wird. Und so wie der Himmel im Kern nichts anderes ist als die Gegenwart Gottes, so ist die Hölle im Kern die absolute Abwesenheit Gottes. Und das kennen wir noch gar nicht. Wir kennen Gottes Ferne aus unserem eigenen Leben und wenn wir die Welt anschauen. Rob Bell, um nochmal einen Namen zu nennen, hat ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren über die Hölle, wo er letztlich mit dem Gedanken der Allversöhnung spielt. Er sagt nie richtig, was er jetzt denkt, sondern laviert da so ein bisschen rum. Argumentiert mehr ästhetisch als biblisch, ist mein Eindruck. Und wenn er über die Hölle spricht, sagt er, natürlich gibt's die Hölle. Das siehst du überall. Geh nach Bosnien, geh nach Tschetschenien, geh nach Afghanistan. Schau dir die Opfer von Menschenhandel an. Schau dir die Opfer von Vergewaltigung, von Mord und Totschlag an und so weiter. Und da siehst du etwas von der Hölle, ganz sicher. Bei ihm habe ich den Eindruck, es erschöpft sich dann darin und er macht das dann rein innerweltlich aus. Den Himmel will er dann doch irgendwie noch auch was Jenseitiges behalten. Und ich würde sagen, so wie die Dinge, die ich eben beschrieben habe, ein Vorgeschmack auf den Himmel sind, so gibt es also diese schrecklichen Dinge, die wir erleben können in dieser Welt, eine Art Vorgeschmack, wenn ich das so sagen darf, auf die Hölle. Oder ein Ausläufer, ein Vorläufer der Hölle. Aber sie sind immer noch, so wie dieser Vorgeschmack auf den Himmel, der ist immer noch eingetrübt. Da ist Liebe zwischen zwei Liebenden, aber da ist dann Schmerz, da verletzen die sich und so weiter. Oder einer stirbt irgendwann. Und hier ist Qual, aber in dieser Qual, das ist immer noch ein bisschen aufgehellt in dieser Welt. Da gibt es mitten im Krieg plötzlich doch Menschlichkeit. Da gibt es mitten in der Not doch ein Eingreifen Gottes. Nicht in jeder Situation natürlich. Aber versteht ihr, was ich meine? Und die Hölle ist ein Ort, wo Gott absolut abwesend ist. Die Bibel sagt, Gott ist ja nicht nur bei den Christen oder bei seinem Volk. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte, heißt es mal. Das heißt, jeder Mensch ist irgendwo ein Empfänger seiner Gnade, seiner Güte, ob er an ihn glaubt oder nicht. Und das wird komplett abgeschnitten sein. Es wird die absolute Ferne von Gott sein. Da werden keine Spuren mehr vom Handeln Gottes zu sehen sein. Und das ist das schrecklichste Urteil, das schrecklichste, was Gott tun kann und was er tut an dieser Stelle, ist, dass er zu dem Menschen, der so gerne autonom sein will, der so gerne sein eigener Herr sein will, der so gerne selbst bestimmen will, dass er zu diesem Menschen sagt, so sei es, dein Wille geschehe, Mensch. Du hast das gewählt. Du willst mich los sein, jetzt bist du mich los in Ewigkeit. Und wir können es uns nicht ausmalen, ich will es euch auch nicht aufmalen, aber ihr versteht, glaube ich, die Spur. Es ist weniger, dass Gott jetzt da irgendwelche Engel oder Teufel anheuert, die jetzt als Folterknechte im Einsatz sind, wie das so im Mittelalter dargestellt wurde, die den Spieß drehen oder so, sondern es ist diese absolute Ferne von Gott. Dass Gott den Menschen, der gottlos sein wollte, in dieser Wahl bestätigt. Also es ist ein Ort der Abwesenheit, eigentlich ein Nichtort von da, der sehr real ist. Ich habe einen Text gelesen von Peter Kreeft, ist ein christlicher Philosoph aus den USA, der 35 Fragen beantwortet, zu Himmel und Hölle. Und dann sind zwei Fragen, meistens immer so ein Absatz, den er beantwortet, zwei Fragen, die er ganz kurz beantwortet. Was passiert in der Hölle? Antwort, nichts. Was passiert im Himmel? Antwort, alles. Steht ihr, die volle Gegenwart Gottes. Okay. Ich versuche, so einen Rundumschlag hier zu machen und ich hoffe, dass ein paar Dinge klarer werden. Es gibt so ein paar Fragen, die bei dieser Thematik immer auftauchen und die will ich wenigstens noch kurz anreißen und dann sind wir fast um halb auch am Ende hier mit dem Gottesdienst. Erste Frage, die sofort gestellt wird, wenn wir über diese Dinge reden. Was ist mit denen, die nie von Jesus gehört haben? Also, es ist eine Sache, ich hab euch jetzt das Evangelium gesagt. Ihr könnt jetzt nicht mehr sagen, wir wussten es nicht. Ja? Aber was ist mit denen, die keine Gelegenheit haben, die in irgendeinem Bergdorf in Afghanistan oder im Sudan sind, wo noch nie in 2000 Jahren irgendein Christ vorbeigekommen ist? Wie kann Gott die denn verurteilen dafür, dass sie sich nicht zu Jesus bekehrt haben, wenn sie gar nicht wissen, wie das geht? Letztlich, weil wir als Christen zu faul waren oder zu träge, um die Botschaft dahin zu bringen. Wenn man die Frage so stellt, ahnen wir schon gleich, da drin steckt schon erstmal ein Ansporn für uns, dass wir uns eben nicht auf die faule Haut legen, sondern uns auf den Weg machen. Weil wir haben einen Auftrag, der ist noch nicht erfüllt, in alle Welt zu gehen. Und jemand hat dieses Bild geprägt von der Speisung der 5000, wie das gewesen wäre, wenn die Jünger immer wieder in der ersten Reihe auf und abgelaufen wären. Sagen so, hier habt ihr nochmal Brot, hier habt ihr nochmal Fisch, hier habt ihr nochmal Brot, nochmal Fisch. Und die hinteren Reihen kriegen gar nichts. Das ist ein bisschen die Situation, in der wir sind weltweit. Also wir haben den Auftrag, diese Botschaft zu allen zu bringen, damit Rettung möglich ist. Und es ist übrigens die Herausforderung für den, der noch nicht sich zu Jesus bekennt, der diese Frage stellt, ja, aber was ist denn mit den Leuten irgendwo im Dschungel? Na gut, da können wir auch drüber reden, aber zunächst mal, du hast die Botschaft jetzt gehört. Jetzt lass uns mal nicht über was wäre, wenn diskutieren, sondern du musst entscheiden, wie du denn zu Jesus stehst. Und dann können wir auch noch über die Leute im Dschungel reden. Aber ich verstehe, dass diese Frage natürlich, dass es da was mit der Gerechtigkeit Gottes, mit der Liebe Gottes ein Problem geben kann. Und da möchte ich sehr klar sein, auch wenn ich die absolute Antwort auf diese Frage auch nicht weiß. Aber etwas möchte ich sehr klar machen. Warum verurteilt Gott Menschen überhaupt? Nicht in erster Linie, weil sie eine bestimmte Botschaft nicht geglaubt haben, weil sie ein bestimmtes Gebet nicht gebetet haben. Also weil sie die Rettung nicht angenommen haben, mit anderen Worten, sondern in erster Linie, weil sie eben in voller Rebellion gegen Gott sind, wie wir alle. Das heißt, das Urteil ist nicht, weil du nicht Also du ertrinkst nicht in erster Linie, weil du nicht ins Rettungsboot geklettert bist, sondern zunächst mal einfach, weil dein Schiff gesunken ist. Versteht ihr das Bild? Und da hat niemand hat einen Anspruch auf Rettung. Es funktioniert nicht so nach Maßstäben der Fairness. Mancher, der gerettet wurde aus einer Katastrophe, der den Krieg überlebt hat oder den Holocaust oder einen Verkehrsunfall, macht sich hinterher Vorwürfe. Warum habe ich überlebt und die anderen nicht? Aber mit der Frage kommst du nicht weiter. Und da kommen wir hier auch nicht weiter. Wir können nur dankbar sein für die Rettung, die wir erleben. Zunächst mal. Aber auch sagen, wir haben es nicht verdient. Wir hatten keinen Anspruch darauf. So wenig wie irgendjemand anders. Das müssen wir sehr klar sehen. Also wir können nicht zu Gott sagen, aber warum machst du das so und nicht so? Das ist nicht unsere Position vor Gott. Es gibt dann verschiedene Ansätze, wie Christen versucht haben, diese Frage zu lösen. Dass gesagt wird, rettet Jesus Menschen, die ihn gar nicht wirklich erkannt haben, sozusagen auf einer anonymen Weise. Oder vielleicht gibt es doch noch für manche eine Möglichkeit nach dem Tod. Da gibt es dann so etwas obskure Stellen in den Petrusbriefen, die da manchmal so gedeutet werden. Ich bin da sehr zurückhaltend, muss ich sagen, weil ich das von der Schrift her nicht so klar sehen kann. Aber ich will sagen, es gibt Versuche, da etwas zu deuten in die Richtung. Ich will aber einfach an der Stelle darauf vertrauen, dass Gott gerecht ist, klar ist, es gibt keine andere Rettung als durch Jesus Christus. Da ist die Bibel sonnenklar. Wie Jesus auch noch auf anderen Wegen rettet, dann mussten wir es offensichtlich nicht wissen, sonst hätte er es uns mitgeteilt. Aber dann können wir uns freuen, wenn mehr dabei sind, als wir dachten. Aber wir können es an der Stelle nicht wissen und wir müssen es dann auch nicht wissen. Okay, man könnte da viel länger drüber reden. Andere Frage, ist es nicht lieblos von Gott, Menschen in die Hölle zu werfen? Wie kann das ein Gott der Liebe sein, der Menschen da schmoren lässt? Das habe ich vielleicht schon ein bisschen beantwortet, deshalb will ich nur ganz kurz was dazu sagen. Ich weiß, dass ich der Frage nicht wirklich gerecht werde. Gott ist kein Sadist. Ja, also so wie wir ihn kennenlernen, wie wir ihn auch in der Bibel kennenlernen. Er ringt um die Menschen, er hat keine Freude daran zu strafen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber er ist eben auch absolut gerecht und absolut heilig. Und er sagt nicht, ach, Freibier für alle, alles kein Problem. Da wäre er sich selbst wiederum untreu. Er lässt es sich alles kosten, um die Tür zu öffnen. Deshalb haben wir eine sehr schlechte Position, jetzt Forderungen an ihn zu stellen und ihm irgendwie moralisches Fehlverhalten vorzuwerfen. Er hat schon alles getan, aber zu seiner Liebe gehört auch, dass er Menschen die Wahl lässt, durch die Tür zu gehen oder eben nicht. Andere Frage noch, ist es nicht lieblos von Christen, mit der Hölle zu drohen? Ja, mancher hat das vielleicht erlebt, in der Gemeinde, wo er aufgewachsen ist oder Christen, denen er begegnet ist, die mehr von der Hölle als von der Liebe Jesu gesprochen haben. Und ich habe das erlebt in Diskussionen, wenn man denen widerspricht, die die Hölle theologisch abschaffen wollen, wie Rob Bell und andere, dann wird ganz schnell gefragt, warum ist dir das so wichtig, dass es die Hölle gibt? Warum hängst du so daran, dass Menschen ewig gequält werden? Verstehst du, also was hast du davon? Und das ist, finde ich, eine seltsame Unterstellung, die ich eigentlich auch unverschämt finde. So könnte man einem Onkologen eine morbide Besessenheit mit Krebszellen vorwerfen. Da ständig redest du von Tod und von Krebs und das ist doch nicht, red doch mal über was Schönes. Es gibt auch viele gesunde Menschen. Nur eine klare Diagnose ermöglicht eine gute Therapie. Natürlich haben manche Christen die Hölle zu sehr ins Zentrum gerückt. Und dann ist die Evangelisation gelaufen nach dem Motto, entscheide dich für Jesus, sonst wirft er dich ins Feuer. Also dann mancher, der das, also wenn einer das glaubt, dann wird er dann wohl sich für Jesus entscheiden, wenn das die Alternativen sind. Aber es wird nicht unbedingt aus Liebe geschehen. Ja, manche haben die frohe Botschaft des Evangeliums in eine Drohbotschaft verwandelt. Aber wir müssen eben auch sagen, wenn die Bedrohung real ist, dann müssen wir es auch so sagen. Also der Ausguck auf der Titanic, der den Eisberg sind, der hat vielleicht den anderen die Party verdorben. Aber das war genau sein Auftrag. Und dann gehe ich das Risiko, ein Spielverderber zu sein an der Stelle. Und ich glaube, wir sprechen eher zu wenig als zu viel von dieser Realität. Also wirklich lieblos ist es, wenn man von der Bedrohung weiß und darüber schweigt. Sag ja, du rennst in dein Verderben, aber ich will dir nicht den Tag verderben. Deshalb sage ich mal nichts. Das ist lieblos. Okay, ich springe jetzt letzte Frage, wie kann ich sicher sein? Das ist die, Das ist die entscheidende Frage. Wenn es diesen doppelten Ausgang geht, dann will ich wissen, wo lande ich? Und da komme ich zurück zu einem der ersten Worte, die ich gelesen habe aus Johannes 5. Oder kurz vorher ist es eigentlich. Jesus sagt, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich beauftragt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht mehr vor Gottes Gericht. Im Gegenteil, er ist vom Tod ins Leben hinübergewechselt. Das ist die Einladung. Und das ist die Einladung, wenn du es noch nicht getan hast, heute dein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Und dann sprich uns an, können wir zusammen beten. Wenn du möchtest, nächste Woche ist Taufe, wir haben noch Platz in der LAN. Kannst du ganze Sache mit Jesus machen. Herr, wir danken dir. Wir danken dir, dass du König bist und dass du der Richter bist und nicht irgendjemand anders. Es wäre so schrecklich, wenn ich oder irgendjemand, der in diesem Raum ist, der diese Vollmacht hätte, der Richter zu sein im Endgericht. Weil wir nicht weise sind, weil wir nicht gerecht sind, weil wir nicht so liebend sind wie du. Und dass trotzdem maßen wir uns immer wieder an, dann als Schulmeister zu dir zu kommen und sagen, warum, Töpfer, warum hast du den Ton so gemacht? Und wir wollen dir danken für deine Gnade. Wir wollen dir danken, dass du Rettung möglich gemacht hast. Und wir wollen dir danken, dass du jetzt mit offenen Armen dastehst. Und jeden einlädst, zu dir zu kommen. Und danke, dass du uns auch in dein Werk in dieser Welt einbauen willst. Dass du uns zu Boten machst, die Botschaft von deiner Liebe, von deiner Rettungsmacht hinauszutragen. Und dazu gebrauche du uns. Und dazu segne du uns.